NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Im Schwerpunkt der Sendung geht es um unsere Haut und die immer besseren Heilungschancen im Falle einer Erkrankung. Außerdem rasante Verbreitung des Zika-Virus. Neue Abgastests aus Heidelberg verhindert Manipulationen bei den Messwerten. Die Rettung der Vasa im Stockholmer Schiffsmuseum läuft auf Hochtouren. Erste Karte über die Nährstoffbelastung der Böden in Schleswig-Holstein. Und in der Durchblicker-Reportage geht es um den Einfluss des Klimawandels auf unsere Bäume. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Ein bislang kaum in Erscheinung getretener Krankheitserreger macht jetzt erneut von sich reden. Ein Virus namens Zika. In Teilen Lateinamerikas, besonders in Brasilien, gibt es inzwischen Hunderttausende Infizierte. Experten befürchten, dass sich das Virus weiter rasant ausbreitet. Besonders unheimlich ist der von Mücken übertragene Erreger, weil man bisher nur wenig darüber weiß und weder Heilmittel noch Impfstoffe vorhanden sind. Ursula Storost über das Zika-Virus und die Befürchtungen der Wissenschaftler.
Eine winzige, schwarz-weiß gestreifte Mücke macht den Gesundheitsexperten derzeit große Sorgen. Die ursprünglich in den Tropen beheimatete Tigermücke hat sich durch Klimaerwärmung inzwischen bis nach Südwestdeutschland ausgebreitet. Sie überträgt das aktuelle Zika-Virus.
Die Mehrzahl der Infizierten wird nicht krank. Das ist schon mal ganz interessant. Das ist auch ein Mechanismus für das Virus, sich unbemerkt weiter zu verbreiten.
Dr. Jonas Schmidt-Chanasit, Leiter der Virusdiagnostik am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg, befürchtet, dass das Zika-Virus sich deshalb auch in Deutschland ausbreiten könne, zum Beispiel durch Touristen, die scheinbar gesund aus den entsprechenden Gebieten zurückkommen.
Sie wissen ja gar nicht, dass sie das Virus im Blut haben und laufen in der Rheinaue umher und werden dann eben gestochen von Stechmücken und bums, haben sie das Virus schon nach Deutschland importiert.
Entdeckt wurde das Virus bereits Mitte des vorigen Jahrhunderts im Zika-Wald in Uganda. Aber erst im Jahr 2007 erkannten die Wissenschaftler, dass der Krankheitserreger sich auch epidemisch verbreiten kann. Da wütete Zika auf der Insel Yap in Mikronesien.
Während dieses Ausbruches ist es auch deutlich geworden, dass die Leute eigentlich auch nicht schwer krank waren. Also haben auch wieder Fieber bekommen, einen Hautausschlag, die Augen gerötet, ein bisschen Muskelschmerzen und dann war gut.
Nachdem sich das Virus jetzt so rasant in Lateinamerika ausbreitet, sieht die Krankheitsbilanz allerdings etwas anders aus, sagt Dr. Dennis Tappe, Arzt am Nationalen Referenzzentrum für tropische Infektionserreger.
Jetzt hat man gesehen zum Beispiel, dass auch neurologische Komplikationen gehäuft vorkommen in diesen Gebieten, wo vorher das Zika-Virus eine Epidemie gemacht hat. Dass das Nervensystem des Menschen angegriffen wird, im Sinne eines Guillain-Barré-Syndroms, so ist das beschrieben worden. Das bedeutet, das ist eine Reaktion unseres Immunsystems auf eigene Nervengewebe. Das ist also sozusagen eine irgendwie ausgelöste quasi Autoimmunerkrankung, die das Nervensystem betrifft, wo Arme und Beine anfangen können zu kribbeln, Lähmungserscheinungen auftreten und sowas kann auch mal dramatischer ablaufen, dass auch ein Atemstillstand theoretisch auftreten kann.
Dass solche Krankheitsbilder mit dem Zika-Virus zusammenhängen, ist naheliegend, so Dennis Tappe, lässt sich aber bislang nicht hundertprozentig beweisen. Genauso verhält es sich mit bestimmten Missbildungen von Neugeborenen, die in einigen Regionen Brasiliens plötzlich gehäuft auftreten.
Fälle von sogenannter Mikrozephalie, also Minderentwicklung des Nervensystems und des Schädels von Ungeborenen und der Neugeborenen. Und das war eben auch in diesen Regionen, wo das Zika-Virus ist. Und da ist der Verdacht am Anfang immer nahe, dass vielleicht ein Zusammenhang besteht.
Im vergangenen Jahr waren es im besonders stark befallenen Nordosten Brasiliens etwa 3000 Babys, die mit zu kleinen Köpfen und zu kleinen Gehirnen geboren wurden und die lebenslang schwerstbehindert sein werden. Das sind 20-mal mehr Kinder mit dieser speziellen Behinderung als im Jahr davor. Die gute Nachricht lautet, das Virus ist offenbar nicht von Mensch zu Mensch übertragbar, ergänzt Jonas Schmidt-Chanasit. Aber wo und wie schnell sich das Virus ausbreiten könnte, kann man kaum vorhersagen. Denn bislang weiß man viel zu wenig über Zika.
Es ist ja lange Zeit unerforscht gewesen. Darum wissen wir gar nicht, wie genau verhält es sich denn in der Stechmücke? Welchen Einfluss hat das Immunsystem der Stechmücke auf die Virusvermehrung? Es gibt ganz viele Interaktionen, die wir überhaupt nicht verstehen. Und das macht das Ganze so schwierig. Darum gibt es kein Vorhersagemodell, zum Beispiel auch um solche Ausbrüche irgendwie vorherzusagen.
Derzeit, so der Virologe, arbeiten die Wissenschaftler des Bernhard-Nocht-Instituts mit den Kollegen der Universität in Rio de Janeiro an einer guten Diagnostik. Zum Beispiel an einem Test, mit dem man Antikörper nachweisen kann.
Wenn Sie das haben, können Sie sogenannte Fallkontrollstudien machen. Dann können Sie mal 100 Schwangere untersuchen, die eine Missbildung hatten bei ihren Babys und 100 ohne. Und dann können Sie gucken, gibt es dort wirklich einen Zusammenhang und so weiter und so fort. Dann kann man ganz genau untersuchen, welche Personengruppen sind denn besonders gefährdet. Gibt es irgendeinen Zusammenhang mit einer früher durchgemachten Dengue-Virus-Infektion bei den Leuten, die vielleicht einen sehr schweren Verlauf hatten?
Bis man solche Fragen beantworten kann oder gar ein Impfstoff gefunden wird, können Jahrzehnte vergehen. Bis dahin, so Dennis Tappe, kann man nur versuchen, sich so gut es geht vor Mücken zu schützen und damit dem einstigen Urwaldvirus, das zwischen Affen und Mücken zirkulierte, Einhalt zu gebieten.
Jetzt ist aber so, dass diese Ausbrüche nur noch zwischen Mensch und Mücke ausgetauscht worden sind, also mit dem Urwald nichts mehr zu tun haben. So haben wir das bei vielen dieser Tropenviren gesehen. Das ist das Dengue-Fieber zum Beispiel auch entstanden, also aus dem Wald sozusagen in die Stadt, in die Welt. Und das ist das, was wir jetzt beim Zika-Virus genauso sehen.
Ursula Storos klärte uns über das Zika-Virus auf. The whole world just fades away, and the lights go down, and there's nothing left to be. Mittlerweile wissen wir ja, dass die Schadstoffwerte, die die Hersteller von Autos und hier insbesondere von Dieselmodellen angeben, nur wenig mit den tatsächlichen Abgasen zu tun haben, die während einer Fahrt hinten aus dem Auspuff kommen. Doch wie hoch ist dadurch die tatsächliche Umweltbelastung in unseren Innenstädten? Welche Fahrzeuge sind dafür verantwortlich? Wie kann man das messen und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Umweltpolitik? Diesen Fragen wird Michael Kurt im folgenden Beitrag nachgehen.
Das Umweltbundesamt hat die Daten von rund 500 Messstationen in Deutschland ausgewertet, an denen die Schadstoffe in der Luft gemessen werden. Im Mittelpunkt des Interesses die Werte von NO2, also Stickstoffdioxid. Denn diese Verbindung kann nicht nur Pflanzen schädigen, sondern ist insbesondere gefährlich für Asthmatiker, da es die Bronchien verengen kann. Hauptverursacher sind Dieselfahrzeuge. Marcel Langler, Experte für Luftreinhaltung am Umweltbundesamt.
Wir schauen auf das, was tatsächlich in der Luft ist. Und da müssen wir sagen, da sind wir beim NO2 momentan nicht besonders gut. An 60-70% der straßennahen Messstellen in Innenstädten werden die Grenzwerte überschritten oder zumindest der Jahresgrenzwert für das Stickstoffdioxid.
Seit dem letzten Jahr muss europaweit ein Grenzwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft eingehalten werden. Bei der Auswertung der Daten aus dem Jahr 2014 ergab sich leider, dass in Deutschland dieser Wert nicht überall eingehalten werden kann.
An den hochbelasteten Standorten, da haben wir Werte über 80 Mikrogramm pro Kubikmeter. Also da sind wir quasi doppelt so hoch wie der Grenzwert.
Und das hat Konsequenzen.
Dann kann die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Und das ist jetzt in Deutschland auch schon geschehen, weil wir eben diese Stickstoffdioxidwerte nicht einhalten.
Während es auf dem Land in der Regel kaum Probleme mit dem Grenzwert gibt, gibt es in der Nähe stark befahrener Straßen in Ballungsräumen wie rund um die Landshuter Allee in München oder am Neckartor in Stuttgart gefährliche Konzentrationen von Stickstoffdioxid. Um die Verursacher zu ermitteln, hat das Team um den Umweltphysiker Dr. Dennis Pöhler an der Universität Heidelberg ein mobiles Messgerät entwickelt, mit dem die Schadstoffe vorausfahrender Autos gemessen werden können. Dazu legen sich die Forscher am Straßenrand gewissermaßen auf die Lauer.
Dann sagt man, okay, jetzt hängen wir uns ein bisschen dahinter, fahren eine kurze Zeit hinter diesem Fahrzeug hinterher, bis wir genügend Messdaten haben und sagen dann, okay, jetzt lassen wir den wieder weiterfahren und schauen mal, wo kommt jetzt wieder ein nächstes Fahrzeug vor uns.
Direkt über dem Kühlergrill des Messfahrzeuges werden die Abgase zum Messgerät geleitet.
Wir saugen vorne die Luft an und die wird dann in das Messgerät, was im Fahrzeug sich befindet, geleitet. Und man versucht immer mit dem Fahrzeug in der Abgasfahne eines vorausfahrenden Fahrzeugs zu fahren. Und das Messgerät misst dann das Stickstoffdioxid in dieser Abgasfahne.
Beim Anfahren reicht ein Meter Abstand zum vorausfahrenden Wagen. Bei schneller Fahrt in der Innenstadt darf man nicht weiter als 20 Meter hinter dem Auto fahren. Meist genügen dann 2 Minuten Verfolgungsfahrt, bis die Messung abgeschlossen ist. Herzstück des Messgerätes ist eine optische Messzelle.
Wir arbeiten jetzt mit einem blauen Licht und das Stickstoffdioxid absorbiert genau in diesem Farbbereich. Wir kriegen ein ganz spezielles Muster von diesem Stickstoffdioxid auf diesem blauen Licht drauf und das schauen wir uns dann eben mit diesem Spektrographen an.
Ein Ergebnis: Die Angaben der Hersteller von Dieselfahrzeugen haben nichts mit den tatsächlichen Messwerten während der Fahrt gemein. Für Diesel-Pkw der Euro-5-Norm liegen diese bei 180 Milligramm pro Kilometer, für Benziner bei 60 Milligramm. Die Euro-6-Norm für Diesel, die seit diesem September gilt, schreibt 80 Milligramm vor.
Das liegt so in der Größenordnung von bis zum Faktor 10 über dem, was sie eigentlich emittieren sollten.
Um die Qualität der Luft in den Innenstädten schnell und spürbar zu verbessern, reicht es vielleicht für den Anfang, so Pöhler, sich auf die größten Dreckschleudern zu konzentrieren. Denn nur gerade einmal 7,6% aller überprüften Fahrzeuge sind für 45% der gesamten Emissionen in der Stadt verantwortlich.
Das sind so einzelne Dieselfahrzeuge. Und das sind nicht unbedingt alte Modelle, sondern eben zum großen Teil eben auch viele neuere Modelle, Euro-5-Fahrzeuge, sogar Euro-6 zum Teil. Und jetzt in Mainz betrifft das auch eine nicht unerhebliche Anzahl an alten Bussen.
Aber es wäre voreilig, insbesondere Busse und Lkw als Übeltäter zu nennen. Da gibt es feine Unterschiede.
Dass eben moderne Busse und moderne Diesel-LKWs sehr, sehr geringe Emissionen zum großen Teil haben. Da liegen wir oftmals niedriger als das, was ein Pkw emittiert.
Für Marcel Langner vom Umweltbundesamt hat der VW-Skandal ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass Überwachungen im realen Fahrbetrieb notwendig sind. Und der Diesel gerät dabei in den Fokus der Aufmerksamkeit. Tragen Dieselfahrzeuge denn zumindest zu einem geringen CO2-Ausstoß bei und sind vor diesem Hintergrund umweltfreundlicher als Benziner?
Dem ist nicht so. Wenn ich einen kleinen, leichten Benzin-Pkw durch einen größeren, schweren Diesel-Pkw ersetze, dann habe ich auch nichts gewonnen hinsichtlich des Klimaschutzes.
Und genau das ist in Deutschland zu beobachten. Ein Vorschlag des Forschers:
Zumindest auf mittlere Frist müssen wir darüber nachdenken, die bestehenden Umweltzonen auch dahingehend zu erweitern, dass nur noch Fahrzeuge dann fahren können, zumindest was den Dieselsektor angeht, die den Euro 6 Standard erfüllen. Wenn wir keine speziellen Maßnahmen ergreifen, werden wir erst 2030 an den hochbelasteten Standorten diesen Grenzwert einhalten können, also 15 Jahre, nachdem er schon gültig ist.
Michael Kurt informierte über die vielfach deutlich überhöhten Schadstoffbelastungen in der Luft durch den Pkw- und Lkw-Verkehr. Willkommen zum Schwerpunkt Hautforschung. Mit knapp 2 Quadratmetern ist die Haut das größte menschliche Organ. Sie bietet Schutz vor Umwelteinflüssen und ist zugleich Angriffsfläche für zahlreiche Erkrankungen. Mehr als 30% der über 18-Jährigen in Deutschland suchen einmal im Jahr eine Hautarztpraxis zur Behandlung oder Hautkrebsprävention auf. Das Spektrum der dermatologischen Medizin gilt als eines der komplexesten. In den nächsten Jahren werden Erkrankungen wie Allergien und Hautkrebs sowie berufs- und altersbedingte Hauterkrankungen deutlich zunehmen. Keratine sind deswegen besonders wichtig, denn sie bilden den entscheidenden Schutzschild unserer Haut. Ohne dieses Protein ist die Haut offen und entzündet. Das fanden jetzt Leipziger Forscher heraus. Diese Erkenntnis könnte auch die Heilung weit verbreiteter Hautkrankheiten ermöglichen, wie zum Beispiel Neurodermitis. Annegret Faber berichtet.
Unter dem Begriff Keratin sind im Lexikon Haare, Zehen und Fingernägel abgebildet, ein schottisches Hochlandrind und ein Islandpferd. Keratine werden vor allem im Horn und in den Haaren beschrieben, nicht aber in der Haut. Dort spielen sie allerdings eine Schlüsselrolle, fand der Leipziger Forscher Professor Thomas Magin heraus. An der dortigen Universität leitet er die Professur für Zellen- und Entwicklungsbiologie.
Meine Arbeitsgruppe beschäftigt sich seit langem mit den Proteinen. Und diese Proteine nennt man Keratine. Die bilden das Zellskelett der Haut, der Epidermis. Und was wir herausgefunden haben, ist, welche Bedeutung diese Keratine für zwei wichtige Aspekte in der Haut haben, nämlich für die Barriere der Haut und für die Energieversorgung der Haut.
50 verschiedene Keratinarten sind bekannt. Um sie zu unterscheiden, wurden sie von 1 bis 50 durchnummeriert. Die in der Haut tragen die Nummern 1, 5, 10 und 14.
Die unterscheiden sich voneinander in ihren Eigenschaften. Ähnlich wie sich vielleicht Klinkersteine von Ytongsteinen und anderen Steinen unterscheiden, in ihrer Eigenschaft, in ihrer Festigkeit, genauso unterscheiden sich die einzelnen Keratine voneinander.
Mit diesen Eigenschaften bilden Keratine die Barriere vor äußeren Einflüssen, so die Studie. Thomas Magin legt Fotos von Patienten auf den Tisch, bei denen das Keratinskelett gestört ist. Die Haut dieser Menschen ist offen und blutet an einigen Stellen. Neugeborene mit diesem Gendefekt können nach wenigen Tagen versterben, erläutert der Forscher. Die Haut biete nicht genügend Schutz. Bakterien dringen ungehindert ein und der Flüssigkeitsverlust sei enorm.
Man kann sich das vorstellen, dass die Verletzung der Haut ähnlich aussieht, wie wenn man sehr heißes Wasser über die Haut schüttet.
Die Menschen auf den Fotos leiden unter einem Gendefekt, der zu der seltenen Hautkrankheit Epidermolysis bullosa führt. 2.000 bis 3.000 Familien in Deutschland sind betroffen. Die Gruppe der dafür verantwortlichen Gene ist seit 1991 bekannt, nicht aber, was der Defekt tatsächlich in der Haut bewirkt. Diese Antwort liefert nun die Leipziger Studie. Das Keratinskelett dieser Patienten funktioniert nicht und die Studie zeigt noch mehr. Keratine bauen nicht nur den Schutzschild der Haut, sie sind auch an der Wundheilung beteiligt.
Der zweite Aspekt, der vorher völlig unbekannt war, ist die Beteiligung dieses Keratinskeletts an der Verteilung von Mitochondrien.
Diese Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. In ihnen wird Energie produziert. Magin zeigt nun erstmals, dass auch die Verteilung der Mitochondrien von Keratinen gesteuert wird und damit eine schnelle oder langsame Wundheilung. Der Leipziger Forscher liefert also Grundsätzliches, um zu verstehen, wie gesunde Haut funktioniert. All das sei ein großer Erfolg auf der Suche nach Heilungschancen der Hautkrankheit Epidermolysis bullosa. Und man kann von dieser seltenen Krankheit Rückschlüsse auf Neurodermitis oder Schuppenflechte ziehen.
Die Wahrscheinlichkeit ist bei diesen sogenannten seltenen Erkrankungen oder Orphan Diseases sogar relativ groß, weil man häufig diese seltenen genetischen Erkrankungen als Modelle für viel häufigere Erkrankungen wie Psoriasis, die Schuppenflechte oder atopische Dermatitis, Neurodermitis betrachtet. Denn es gibt eine Reihe von Ähnlichkeiten zu diesen häufigeren Erkrankungen.
Deshalb soll es weitere Studien geben. Gemeinsam mit der Universität in Freiburg untersucht Thomas Magin bereits die Wechselwirkung von Neurodermitis und Keratinen.
Annegret Faber berichtete über die Keratine der Haut. Dermatologen müssen aufgrund der demografischen Entwicklung in Deutschland Wissen aus unterschiedlichsten Spezialgebieten bündeln, die oft außerhalb der klassischen Dermatologie liegen. Dazu zählt die operative Dermatologie, die Ästhetik der Altershaut, ein ausreichender UV-Schutz sowie die Onkologie im Alter, wobei Hautkrebs die inzwischen häufigste Krebsart in Deutschland ist. Professor Alexander Enk ist ärztlicher Direktor der Universitätshautklinik in Heidelberg und Präsident der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. Sie ist gemeinnützig, zählt 3.400 Mitglieder und fördert Wissenschaft und Forschung. Ich habe Professor Enk zunächst gefragt, in welchen Abstufungen unsere Haut altert und ob es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt.
Man muss zunächst unterscheiden zwischen der sogenannten extrinsischen und der intrinsischen Hautalterung. Die intrinsische Hautalterung ist sozusagen das, was uns durch unsere genetische Ausstattung vorgegeben ist. Sie ist ein kontinuierlicher Prozess, der mit dem 20. bis 25. Lebensjahr beginnt und dann sukzessive zum Abbau von Kollagenbindegewebe und Elastikafasern in der Haut führt, wobei dies zwischen Mann und Frau prinzipiell gleich ist. Die extrinsische Hautalterung ist ein Effekt, der von uns von außen herangetragen wird. Zum Beispiel UV-Strahlen, Sonnenstrahlen, aber auch Rauchen und andere Noxen-Gifte können eben dazu führen, dass diese Hautalterung unterschiedlich schnell abläuft. Männer und Frauen unterscheiden sich eigentlich prinzipiell nur durch die Östrogenausstattung der Frau. Sie führt vor der Menopause dazu, dass Frauen etwas langsamer Falten entwickeln. Aber postmenopausal ändert sich das Bild sehr, sehr rasch. Unter dem fehlenden Einfluss von Östrogenen entwickeln sich eben schnell Abbauprodukte von Kollagenen, Abbauprodukte von elastischen Fasern und es kommt dadurch eben auch bei den Frauen relativ rasch zur Hautfältelung.
Sie haben es angesprochen, unsere Erbanlagen sind entscheidend beim Alterungsprozess. Lassen sich denn dennoch diese Prozesse verzögern, etwa durch die Vermeidung von Sonnenstrahlen oder den Einsatz von Cremes?
Sehr gut steuern lässt sich vor allen Dingen der Einfluss der extrinsischen Hautalterung. Das sind zum Beispiel eben die Einflüsse von Sonnenstrahlen. Hier kann man sich sehr wirksam entweder durch Textilien, das ist die bevorzugte Art, oder eben durch UV-Blocker in Form von Cremes schützen. Wir haben es ebenfalls in der Hand, ob wir zum Beispiel rauchen wollen. Auch Rauchen fördert die Hautalterung. Ein bislang nicht weit bekanntes Phänomen, aber ein sehr gut nachgewiesenes und statistisch signifikantes Phänomen. Raucher haben mehr Falten, haben eine vorzeitige Hautalterung. Die genetischen Anlagen können wir nur bedingt beeinflussen. Hier haben zwar Cremes einen gewissen Einfluss auf Reparaturenzyme in der Haut, der ist aber sicherlich begrenzter als das, was wir gegen die extrinsische Hautalterung tun können.
In der aktuellen Diskussion geht es ja auch um die neuen Umwelteinflüsse. Das sind meist Nanopartikel aus der Industrieproduktion, aber auch aus der Nachverbrennung von Dieselkatalysatoren. Welche Einflussgrößen gibt es hier?
Generell kann man sagen, dass alles, was die Sauerstoffradikalbildung in der Haut fördert, auch die Hautalterung fördert. Wir haben üblicherweise gute Schutzmechanismen, die uns vor solchen Sauerstoffradikalen schützen. Die nehmen aber im Laufe des Lebens in ihrer Effizienz ab. Man muss sagen, dass der Einfluss von Umwelteinflüssen wie Nanopartikeln oder auch Dieselkatalysatoren dazu zwar beitragen kann, wir aber hier wirklich noch ein sehr unumfassendes Wissen haben und deswegen die Bedeutsamkeit dieser einzelnen Faktoren nicht klar sagen können.
Hautkrebs durch Sonneneinstrahlung bei Beschäftigten im Außenbereich ist seit dem 1. Januar letzten Jahres als Berufskrankheit anerkannt und kann auch entschädigt werden. Welche Vorbeugungsmaßnahmen gibt es hier während der Berufstätigkeit und wie sind die Auswirkungen im Alter?
Zunächst einmal die nackten Fakten. Es wird geschätzt, dass ca. 1,8 Millionen Berufstätige in der Bundesrepublik Deutschland gefährdet sind durch die Einwirkung von Sonnenstrahlen für die Entwicklung eines Hautkrebses. Das heißt, es ist eine erhebliche Personenzahl, die hier einer Gefährdung ausgesetzt ist. Seit dem 1.1.2015 gibt es hier die Möglichkeit, dass solche Personen, die sich beruflich zum Beispiel als Outdoor-Worker, nehmen wir mal den Straßenbau als Beispiel, einfach der Sonne aussetzen müssen, entschädigt werden können, wenn sie dies über viele Jahre getan haben. Man kann das auch berechnen, wie hier die UV-Exposition im beruflichen Bereich war. Die Vorbeugungsmaßnahmen sind hier die gleichen, wie sie eigentlich auch für uns im Privatleben gelten. Man kann sich durch UV-stabile Textilien, und hier gibt es aus Australien Textilien, bei denen tatsächlich der Lichtschutzfaktor auf der Kleidung angegeben ist, sehr effektiv vor Sonnenstrahlen schützen. Die Körperregionen, wo das nicht so gut geht, wie zum Beispiel das Gesicht oder auch die Handrücken, die kann man durch entsprechende Sonnenschutzprodukte, Sonnenschutzcremes, die UV-Blocker sind, und zwar im UVA-Bereich und im UVB-Bereich blockieren. Die Auswirkungen im Alter sind sonst die bereits erwähnten. Wir entwickeln zunächst Vorstufen, vor allen Dingen des hellen Hautkrebses, aber auch des dunklen Hautkrebses. Und je mehr kumulative Sonnenlichtdosis wir in unserem Leben abbekommen haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Alter einen hellen Hautkrebs dann auch entwickeln.
Der helle Hautkrebs ist eine Krebsart. Wie werden denn die unterschiedlichen Arten nach den neuesten Therapien behandelt? Auch andere Hautveränderungen, die im Alter greifen?
Zunächst einmal auch hier die nackten Zahlen. Offiziell sagt die Statistik, dass pro Jahr in der Bundesrepublik Deutschland ca. 250.000 Patienten an Hautkrebs neu erkranken. Die Dunkelziffer ist aber erheblich. Wir schätzen, dass es insgesamt 450.000 Patienten sind, die an Hautkrebs jährlich neu erkranken, nur in Deutschland. Das heißt, die Zahlen sind auch hier erheblich. Wir unterscheiden prinzipiell zwischen dem hellen Hautkrebs und dem dunklen Hautkrebs. Beide sind in fortgeschrittenen Stadien tödlich. Aber der helle Hautkrebs braucht zur Entwicklung von Metastasen, also von Tochtergeschwülsten, länger und deutlich länger als der dunkle Hautkrebs, der als der tödlichere Krebs gilt. Für beide Tumoren gilt im Prinzip, dass die operative Sanierung des Hautkrebses im Vordergrund steht. Das heißt, wir schneiden die Tumoren heraus, wenn wir sie sehen. Und nur in fortgeschrittenen Tumorstadien, und das gilt vor allen Dingen jetzt für das Melanom, den schwarzen Hautkrebs, haben wir andere Therapieverfahren. Hier werden in neuester Zeit immunmodulatorische Therapien über sogenannte Antikörper bevorzugt, die das Immunsystem gegen den Tumor mobilisieren können und die auch Heilung in fortgeschrittenen Tumorstadien versprechen. Daneben gibt es auch Medikamente, die Mutationen, die wir in den Tumoren finden, reparieren können und die damit ebenfalls Patienten, die solche Mutationen aufweisen, in Remission bringen können. Beim hellen Hautkrebs sind wir da noch nicht so weit. Hier gibt es für die Vorstufen immunmodulatorische Verfahren, die aber für den eigentlichen Hautkrebs selber noch nicht zum Tragen kommen. Hier werden fortgeschrittene Stadien immer noch mit Chemotherapien behandelt.
Soweit Professor Alexander Enk von der Universitätshautklinik in Heidelberg. Operation, Chemotherapie und Bestrahlung, das sind immer noch die drei wichtigsten Waffen im Kampf gegen Krebs. Doch bei einigen Tumoren bewähren sich gerade neuartige Immuntherapien. Vor allem der schwarze Hautkrebs lässt sich damit deutlich besser behandeln. Zwar spricht nur ein Teil der Patienten auf die Immunbehandlung an, aber wenn der Körper reagiert, sind die Erfolge verblüffend. Allerdings bergen die neuen sogenannten Immun-Checkpoint-Inhibitoren auch erhebliche Risiken. Ulrike Till über den aktuellen Stand der Forschung.
Noch vor kurzem war die Prognose für Patienten mit fortgeschrittenem schwarzem Hautkrebs ausgesprochen düster. Melanom mit Metastasen, das bedeutete nur noch ein paar Monate Lebenszeit. Doch dank neuartiger Immuntherapien sind inzwischen einige Betroffene auch nach Jahren noch am Leben. Die Hautärztin Professor Jessica Hassel leitet in Heidelberg die dermato-onkologische Ambulanz am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen. Sie berichtet geradezu euphorisch von den neuen Mitteln.
Ich glaube, dass das tatsächlich der Durchbruch ist. Das hat keiner geglaubt vorher, dass es das geben kann. Es ist so, dass man schon gesehen hat unter der Immuntherapie mit Ipilimumab, also dem ersten Medikament, dass die Patienten, die 3 Jahre eine kontrollierte Erkrankung haben, das dauerhaft beibehalten, sodass wir hoffen, dass wir die Erkrankung in einen chronischen Zustand versetzen können und möglicherweise diese Patienten dauerhaft heilen können. Also wir haben Patienten, die nach nur einer Infusion mit diesem Medikament jetzt seit 6 Jahren ohne weiteres Fortschreiten der Erkrankung gut weiterleben können.
Seit 2015 ist eine weitere, wohl noch wirksamere Immuntherapie für fortgeschrittenen schwarzen Hautkrebs zugelassen. Nivolumab heißt dieses Mittel. Ärzte dürfen es nun Patienten verschreiben, wenn das Melanom sich nicht operieren lässt oder bereits gestreut hat. Die neuen Antikörper funktionieren alle nach dem gleichen indirekten Wirkprinzip, erklärt Jessica Hassel.
Ja, das Erstaunliche bei den Immuntherapien ist, dass sie ja gar nicht gegen den Tumor gerichtet sind, sondern dass die wirklich einfach unser Immunsystem stimulieren. Und das machen die so, indem die im Prinzip die Abschaltung unserer aktiven Immunzellen verhindern.
Die sogenannten Immun-Checkpoint-Inhibitoren blockieren genau die Schaltstellen, mit denen der Tumor vorher Angriffe des Immunsystems gestoppt hat. Damit wird der Krebs für die körpereigene Abwehr wieder sichtbar. Bei Melanomen ist das Immunsystem besonders aktiv. Deshalb war der neue Therapieansatz zunächst bei Hautkrebs erfolgreich. Inzwischen gibt es auch erste Zulassungen bei bestimmten Formen von Lungen- und Nierenkrebs. Erfolg heißt aber nicht, dass Tumor und Metastasen plötzlich verschwinden. Das gelingt nur in Ausnahmefällen.
Also es bedeutet im Prinzip, dass die Metastasen vielleicht noch sichtbar sind in der Bildgebung. Und wenn man sie biopsieren würde, also eine Probe nehmen würde, würde man auch noch Tumor finden. Aber das Immunsystem hält diese Erkrankung in Schach. Es gibt natürlich auch Patienten, wo die Metastasen ganz weggehen. Aber das muss nicht sein, um diesen Erfolg zu haben der langfristigen Kontrolle.
Allerdings wirken die neuen Mittel längst nicht bei allen Patienten. Bei nicht einmal jedem zweiten Kranken zeigt sich die erhoffte Wirkung, so die Heidelberger Hautkrebsspezialistin Jessica Hassel.
Also Ipilimumab schafft so eine Langzeitkontrolle bei 20% der Patienten. Bei den PD-1-Antikörpern, also dem Nivolumab in dem Fall, liegt es bei etwa 40%. Nach 3 Jahren, soweit können wir es jetzt sehen. Und in der Kombination hoffen wir eben, dass wir noch höher kommen, dass quasi die Hälfte der Patienten die Erkrankung langfristig kontrollieren kann mit diesen Immuntherapien.
Doch gerade wenn man verschiedene Immuntherapien miteinander kombiniert, steigt auch das Risiko schwerer Nebenwirkungen. Davor warnt Professor Philipp Beckhofer, Leiter der translationalen Immunologie am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg.
Die Immun-Checkpoint-Inhibitoren haben sicherlich den Nachteil, dass sie in Schaltstellen des Immunsystems eingreifen, die eigentlich dazu da sind, um Autoimmunerkrankungen zu verhindern. Und je mehr man davon einsetzt und je mehr man die auch nutzt, diese Schaltstellen, desto mehr wird man auch feststellen, dass es natürlich auch sich auf die Nebenwirkungsrate auswirkt.
Professor Dirk Jäger, ärztlicher Direktor des Nationalen Zentrums für Tumorerkrankungen, bescheinigt den neuen Immuntherapien großes Potenzial. Aber auch er sieht erhebliche Risiken.
Wir sehen neue Art von Nebenwirkungen, wir sehen sogenannte Autoimmunreaktionen, also überschießende Immunantworten, die sich zum Teil auch gegen körpereigene gesunde Strukturen richten können. Da ist häufig eine Entzündung der Darmschleimhaut zu sehen oder eine nichtbakterielle Entzündung der Lunge, eine sogenannte Pneumonitis. Wir sehen aber auch Entzündung von drüsigen Geweben, auch Hirnanhangsdrüse ist häufig betroffen, also eine ganz neue Klasse von Nebenwirkungen einer Therapie.
Doch mit engmaschiger Überwachung lassen sich die Risiken beherrschen, meint die Hautärztin Jessica Hassel. Insgesamt sei der Nutzen ungleich höher als die Gefahren.
Bei einer Erkrankung, die ohne Therapie in kürzester Zeit zum Tode führt, kann man solche Nebenwirkungen wirklich vernachlässigen. Die Patienten müssen natürlich gemonitort werden, also behalten die im Auge. Wir haben eine Notfallnummer eingerichtet, wo Patienten uns anrufen können, wenn sie Nebenwirkungen haben, damit die zügig behandelt werden, wenn Nebenwirkungen auftreten. Einfach weil es keine Alternativen gibt für die Patienten.
Doch selbst wenn Ärzte mögliche Nebenwirkungen rasch im Griff haben, bleibt ein weiteres gravierendes Problem: die immensen Kosten. Ein Behandlungsjahr mit dem besonders vielversprechenden Nivolumab kostet rund 100.000 Euro. Kombiniert man die Infusionen mit weiteren Immuntherapien, müssen die Krankenkassen teilweise auch das Doppelte bezahlen. Die Mittel sind beim fortgeschrittenen schwarzen Hautkrebs auch zur sogenannten Erstlinienbehandlung zugelassen. Das heißt, Ärzte dürfen sie bei nicht operablen Tumoren oder Metastasen gleich zu Beginn der Behandlung verordnen. Das betrifft Tausende von Patienten. Kritiker warnen daher, die neuen Krebsmedikamente könnten unser Gesundheitssystem zum Kollabieren bringen. Die Diskussion darüber hat gerade erst begonnen.
Dieser Beitrag von Ulrike Till schließt unser Schwerpunktthema Haut ab. Sie hören Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kommt heute von Aino Löwenmark. Die CD mit dem Titel Human ist bei Traumton erschienen. Was der Vasa zugestoßen ist, gehört zu den skurrilsten Unfällen der Seefahrtsgeschichte. Das gigantische Holzschiff mit den drei hohen Masten hat das offene Meer nie erreicht. Es ist gesunken bei der allerersten Windbö auf seiner Jungfernfahrt noch im Hafen von Stockholm. Das war 1628, mitten im Dreißigjährigen Krieg. Geborgen wurde das Wrack erst über 300 Jahre später, so gut wie unversehrt. Ein Rumpf aus 1000 Eichen, 64 schwere Kanonen und hunderte einst farbenprächtig bemalte Skulpturen an Bord. Seitdem ist das Schiff die größte Touristenattraktion Stockholms in einem eigenen Museum. Doch das Wrack ist in Gefahr. Konservatoren kämpfen mit immer neuen Methoden gegen den Verfall. Priska Straub hat sie getroffen.
Schuld war ein fataler Konstruktionsfehler. Der imposante Dreimaster mit schweren Kanonen an Bord war viel zu schmal, nur 12 Meter war er breit und hatte zudem auch viel zu wenig Tiefgang. Kein Wunder also, dass die Vasa bei ihrer Jungfernfahrt noch im Hafen von Stockholm Schlagseite bekam und sank. Schwedens größtes und prächtigstes Kriegsschiff, völlig seeuntauglich. Heute ist es das weltweit besterhaltene Schiffswrack mit den weltweit am wenigsten gefahrenen Kilometern. Ein maritimer Rekord, der Museumsdirektor Magnus Olofsson amüsiert.
I would think so. Yes.
Nicht einmal 2 Kilometer. Und auch nur, wenn man die letzte Fahrt ins Museum mit dazu rechnet. Also wirklich nur eine sehr kurze Reise.
Die einstige Pleite ist heute ein Glücksfall. Denn die Vasa hat bis zu ihrer Bergung im Jahr 1961 über 300 Jahre auf dem Stockholmer Hafengrund überstanden. Und zwar überraschend unbeschadet. Im brackigen Ostseewasser mit seinem niedrigen Salzgehalt kann nämlich der Schiffsbohrwurm nicht zuschlagen, der berüchtigte Schrecken der Meere für Schiffsarchäologen. Dennoch, die heute größte Touristenattraktion der Stadt ist in Gefahr, Chefkonservatorin Marlin Salstedt.
Most of the iron sitting in the Vasa is absolutely from the original.
Die Schiffsplanken wurden einst von Eisenbolzen zusammengehalten, die natürlich längst verrostet sind. Dafür ist das Holz jetzt durch und durch mit Eisen durchsetzt. Außerdem haben die Hafenabwässer für Schwefeleinlagerungen gesorgt. Und die Mischung aus Eisen und Schwefel ist ein giftiger Cocktail für die Vasa. Daher auch die gelblich-weißen Salzausblühungen auf der Oberfläche. Das ist nicht nur unschön, sondern setzt auch dem Holz sehr zu.
Because they form and they change in volume and the really fragile surfaces of the wood.
Das heißt, die Schiffsplanken schrumpfen und bekommen Risse. Mit immer neuen Strategien kämpfen die Konservatoren gegen den Verfall. Der neueste Versuch: In Zusammenarbeit mit der Universität Uppsala hat Marlin Salstedt eine spezielle Lauge entwickelt. Sie soll die gefährlichen Eisenrückstände im Holz binden und auswaschen. Bei kleineren Objekten wie den Skulpturen an Bord ist sie damit schon erfolgreich. Die Salzausblühungen sind verschwunden. Doch der riesige Schiffsrumpf mit seinen 70 Metern Länge ist zu groß für ein rettendes Laugenbad. So bleibt der Konservatorin nichts anderes übrig, als die Zerfallsprozesse zumindest zu verlangsamen. Und in diesem Jahr kann sie sogar ein gigantisches Unternehmen zum Abschluss bringen. Über 5000 Hightech-Eisenbolzen werden in den Schiffsrumpf versenkt.
Mit den neuen Bolzen gewinnt die Vasa an Stabilität. Sie sind aus rostfreiem Stahl und jeder einzelne ist individuell angepasst. Das verringert die Gefahr, dass das Schiff unter seinem eigenen Gewicht immer weiter in sich zusammensinkt. Eine Generalentwarnung ist das natürlich nicht, aber die schlimmste Gefahr ist erstmal gebannt.
Für die Ewigkeit, so Marlin Salstedt, wird die Vasa trotz allem nicht zu retten sein. Sie hofft auf kommende Generationen mit möglicherweise ganz neuen Lösungsideen. Denn für Überraschungen war das Wrack schon immer gut. Magnus Olofsson, der Museumsdirektor, erlebt sie immer wieder.
We still have thousands of parts of the ship in the basement here of the museum.
Hier im Keller lagern Tausende von Einzelteilen, die zur Vasa gehören. Und hin und wieder kommt jemand zu mir hereingestürmt und sagt: Magnus, stell dir vor, was mir heute gelungen ist. Seit Jahren tüftele ich an diesem Teil herum. Heute habe ich herausgefunden, dass es zum unteren Batteriedeck gehört. Ist das nicht wundervoll? Heureka, es passt.
It's lovely. It's like Heureka. I found it.
Die Rettung der Vasa schilderte uns Priska Straub. Manche finden es nur zum Naserümpfen. Für Landwirte ist Gülle, also die flüssige Hinterlassenschaft von Kühen und Schweinen, jedoch von großer Bedeutung, um die Fruchtbarkeit des Bodens und damit den Ernteertrag zu verbessern. Zu viel Gülle schadet jedoch der Umwelt. Und deshalb hat gerade auch Schleswig-Holstein ein großes Problem, sagen Wissenschaftler der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Im Auftrag des Umweltministeriums haben sie jetzt die Nährstoffeinträge in der Landwirtschaft ganz genau unter die Lupe genommen und den ersten Nährstoffbericht des Landes vorgelegt. Die Ergebnisse sind alarmierend. Thomas Sambol weiß mehr darüber.
Ein Landwirt bringt Gülle auf seinem Acker aus. In weitem Bogen spritzt er flüssige Dünger aus dem Schlauch eines Tankwagens, den er mit seinem Trecker über das Maisfeld zieht. Der Schlauch wedelt hin und her wie der Schwanz eines Hundes. Auf diese Weise wird die Gülle breit auf dem Acker versprüht. Agrarwissenschaftler wie Professor Friedhelm Taube von der Uni Kiel halten das für glatte Verschwendung. Schließlich gelangen so viel mehr Nährstoffe wie zum Beispiel Stickstoff in den Boden als eigentlich nötig.
Ja, ich bin sicher, dass man für Schleswig-Holstein eine Größenordnung von 30.000 Tonnen an Stickstoff vermeiden kann. Dann hat man 30% der Überschüsse eliminiert.
Denn Schleswig-Holstein hat ein großes Problem, genauso wie Niedersachsen. Es landet viel zu viel Gülle auf den Äckern und damit auch Stickstoffverbindungen, die Luft und Wasser belasten. Laut Düngeverordnung darf der jährliche Stickstoffüberschuss höchstens 60 Kilo pro Hektar betragen. Tatsächlich liegt der Überschuss aber im Durchschnitt bei 80 Kilo. Manchmal sind es sogar 100 Kilo, haben die Forscher herausgefunden. Rund 2/3 der Landwirte halten sich nicht an die Vorgaben und düngen zu viel. Statt die Nährstoffbelastung zu senken, wie es auch die EU fordert, ist sie in den letzten Jahren eher noch gestiegen, so Friedhelm Taube. Schließlich gibt es auch immer mehr Gülle. Durch das Ende der Milchquote zum Beispiel ist die Zahl der Milchkühe in wenigen Jahren um gut 30.000 auf 400.000 Tiere angewachsen.
Und was eben vollkommen unterschätzt worden ist, ist der zusätzliche Anteil aus Gärresten pflanzlicher Erzeugung. Das heißt, die Gärreste, die aus den Biogasanlagen kommen, die mit Mais in Anführungsstrichen gefüttert werden. Und das ist im Prinzip nichts anderes als Gülle, eben nur pflanzlicher Herkunft. Und wenn man diese 80.000 Hektar Mais zusätzlich für Biogasanlagen in Schleswig-Holstein übersetzt in Kühe, dann entspricht das zusätzlich 120.000 Kühen. Das heißt, wir haben im Prinzip virtuell sozusagen 150.000 Kühe mit den entsprechenden Nährstoffanfällen zusätzlich. Und das ist das eigentliche Problem, was dahinter steht.
Viel Vieh heißt viel Gülle, heißt hohe Nährstoffbelastung, gerade im Norden des Landes und auf dem Geestrücken, der sich etwa von der dänischen Grenze bis nach Südholstein erstreckt. Eine neue Düngemittelverordnung soll den Stickstoffeintrag in den Boden in Zukunft deutlich senken. Der Maisanbau für Biogasanlagen ist ohnehin eher rückläufig. Aber auf Kühe wollen viele Landwirte lieber nicht verzichten. Deshalb sehen sie strengere Güllevorschriften eher kritisch. Kurzfristig schlagen die Wissenschaftler deshalb andere Konzepte vor, um die Umweltbelastung zu senken. Das heißt zum Beispiel, den Stickstoff in der Gülle nicht verschwenden, sondern möglichst dicht an die Ackerpflanze heranbringen. Über eine Injektion zum Beispiel. Klingt medizinisch. Aber, so Friedhelm Taube,
ganz medizinisch ist es nicht, sondern das sind Verfahren, wie sie zum Beispiel in Niederlanden schon seit 1994 verpflichtend sind, indem man den Boden öffnet. Also sind zwei Platten, die den Boden auseinanderdrücken. Und dort ist dann ein Schlitz, wo die Gülle dann in 8 bis 10 Zentimeter Tiefe in den Boden eingebracht wird, also genau in den Wurzelraum der Gräser. Und dann hat man damit eine optimale Nährstoffverfügbarkeit für die Pflanzenwurzel mit nahezu vernachlässigbaren Verlusten.
Das Land will die Landwirte bei der Anschaffung entsprechender Maschinen finanziell unterstützen. Viele Güllebauern könnten auch problemlos auf den zusätzlichen Einsatz von Mineraldünger verzichten. Das würde den Stickstoffeintrag ebenfalls deutlich senken. Im Rahmen einer sogenannten Güllebörse werden die wertvollen Hinterlassenschaften inzwischen auch quer durchs Land in die Regionen transportiert, in denen es nur Ackerbau gibt. Gülle lässt sich aber zum Beispiel auch ansäuern, erklärt Dr. Thorsten Reinsch von der Uni Kiel. Dann entsteht weniger umweltschädliches Ammoniak.
Die Ammoniakbildung ist pH-abhängig in der Gülle. Je höher der pH-Wert, desto höher ist die Gefahr von Ammoniak, also dass Ammoniak gebildet wird. Und durch das Ansäuern der Gülle, zum Beispiel Schwefelsäure oder so, kann dieser pH-Wert reduziert werden und die Ammoniakemissionen signifikant reduziert werden und dadurch die Stickstoffeffizienz im ganzen System gesteigert werden. Was dann bedeutet, dass die Gülleausbringung mit einer Schwefelsäure oder mit einer Säure kombiniert wird.
Im richtig großen Stil hat man die Stickstoffeffizienz bereits in Dänemark gesteigert. Dort gelten nicht 60 Kilogramm Überschuss pro Hektar als Grenzwert, sondern 0 Kilo. Friedhelm Taube.
Die haben extreme Maßnahmen ergriffen und auch mit einem gigantischen personellen Aufwand. Die haben im Prinzip für jede Kulturart definiert, welche N-Menge zulässig ist. Und die Betriebe mussten ihre Daten an eine zentrale Stelle liefern, die dann kontrolliert hat, ob diese Werte auch eingehalten werden. Und das hat dann sehr schnell zu positiven Ergebnissen geführt. Und wir sind leider im Augenblick auf dem gegenteiligen Weg.
Thomas Sambol informierte über die durch Nährstoffe belasteten Böden in Schleswig-Holstein.
Notizen aus der Wissenschaft.
Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung hat 6 internationale Spitzenkräfte aus den Geistes- und Sozialwissenschaften für den Anneliese-Meyer-Forschungspreis 2016 ausgewählt. Sie erhalten jeweils 250.000 Euro für Forschungskooperationen in Deutschland. 2 arbeiten in Norddeutschland. Die französische Soziologin Yves Chapelot gehört zu den international führenden Managementforschern und gastiert am Hamburger Institut für Soziologie mit empirischen Studien und Analysen zur Soziologie der Finanzmärkte und zu den Wandlungsprozessen der Ökonomie der Gegenwart. Der aus Deutschland stammende Musikpsychologe Daniel Müllensiefen von der University of London entwickelte mit dem Goldsmiths Musical Sophistication Index Gold MSI im Jahr 2014 ein Instrument zur Messung von Musikalität. Seine Arbeiten zur computergestützten Erkennung musikalischer Plagiate oder zur Entstehung von Ohrwürmern machten ebenfalls Furore. Er ist Gast an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Durch ein neues europäisches Projekt, das auch die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz trägt, soll die sprachliche Vielfalt Europas und damit ein wertvolles kulturelles Erbe erhalten werden. Regional- und Minderheitensprachen sind in der digitalen Welt kaum vertreten. Schätzungen zufolge finden sich im Internet, sozialen Medien, über Software bis hin zu Sprachpaketen für das Smartphone nur etwa 6% der Sprachen der Welt. Für die Sprecherinnen und Sprecher von Bretonisch oder Sardisch ein großer Nachteil. Das Digital Language Diversity Project soll unter anderem ein übergreifendes Trainingsprogramm entwickeln, um die Existenzbedrohung von Minderheitensprachen abzuwenden. Das Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund hat die Arsenbelastung durch Lebensmittel untersucht. Epidemiologische Studien beweisen, dass Reis und besonders Reisprodukte wie Reiswaffeln hohe Arsenkonzentrationen enthalten können. Für die Gesamtzufuhr von Arsen spielt jedoch auch die Aufnahme über Nahrungsmittel wie Milch und Milchprodukte, getreidebasierte Produkte auf reisbasierende Kindernahrungsmittel und in Teilen Europas auch das Trinkwasser eine Rolle. Eine Einschränkung des Reiskonsums alleine sei jedoch nicht ausreichend. Daher empfiehlt die Beratungskommission der Gesellschaft für Toxikologie dringend entsprechende Maßnahmen auf EU- und nationaler Ebene. Die Konzentration von anorganischem Arsen in relevanten Lebensmitteln müsse reduziert werden, um die Gesundheit der europäischen Bevölkerung, insbesondere von Kleinkindern, zu schützen.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Verena Gonsch.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Wie reagieren Bäume auf den Klimawandel? Das wollen Forstwissenschaftler der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt in Göttingen wissen. Dafür messen sie nicht nur, wie die Bäume heute wachsen, sondern sie berechnen auch Modelle für die Zukunft. Wie wachsen die Bäume, wenn die Temperatur in den kommenden Jahrzehnten immer weiter steigt? Dafür haben sie in den Wäldern um Göttingen Bäume ausgesucht, die sie jahrzehntelang beobachten und alle 5 Jahre untersuchen. Jens Wellhühner hat einen Forstwissenschaftler bei seinen Untersuchungen im Wald begleitet.
Wie misst man Nachhaltigkeit? Das ist eine ganz große, richtig politische Frage. Die Forstwirte haben es da sehr, sehr gut, denn nichts ist nachhaltiger als ein Baum. Bäume wachsen ja Jahrzehnte, manchmal auch Jahrhunderte lang. Und tatsächlich wird hier bei Göttingen bereits seit 140 Jahren gemessen, wie die Bäume wachsen und unter welchen klimatischen Bedingungen sie richtig wachsen, wie die Böden aussehen. Das alles wird hier gemacht. Und heute werden wir uns einen ganz speziellen Baum vornehmen. Buche Nummer 195, eine Buche mit einem ziemlich robusten Stamm, die ist aber auch schon ziemlich alt. Ich klopfe jetzt mal auf Holz. Massiver Stamm. Ralf Nagel von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt. Dieser Baum, wie alt ist er denn?
Dieser Baum ist 76 Jahre alt. Und für eine Buche in diesem Alter ist das schon ein sehr ordentlicher Baum, der gut gewachsen ist, der auch eine gute Qualität hat.
Wie misst man einen Baum, der ja ganz schön Umfang hat? Eine Schieblehre hat Herr Nagel jetzt mitgebracht. Und das ist nicht nur so eine kleine, sondern eine sehr große Schieblehre. Die ist über 1 Meter lang, 80 Zentimeter kann sie messen.
Und zwar wird der Baum in einer definierten Höhe gemessen, damit wir jedes Mal an derselben Stelle messen, wird das genau in 1,3 Meter Höhe gemacht. Und da ist der Baum auch markiert. In dieser Höhe lege ich diese Schieblehre an den Baum, schiebe die Schenkel zusammen und lese ab, 42,8 Zentimeter ist dieser Baum stark.
Das ist für so eine Buche 76 Jahre gut, ne?
Das ist ziemlich gut für so eine Buche, wobei der Standort hier der Buche auch sehr zusagt.
Der Standort, das ist nämlich auch ein gutes Stichwort. Das ist ja sehr wichtig, wenn man zum Beispiel auch in die Zukunft gucken will, um zu sehen, ja, wie wächst der Baum weiter, ne?
Genau, das ist eine sehr wichtige Frage. Wir erwarten ja den Klimawandel, das ist ein großes Thema, der wird auch unsere Wälder treffen. Aber im Klimawandel ist neben der Veränderung des Klimas eben wichtig, wie viel Wasser kann der Boden speichern. Und das wird an vielen Stellen darüber entscheiden, wie gut die Bäume in Zukunft noch wachsen können.
Aber wir messen jetzt nicht nur den Baum, sondern wir wollen auch sehen, wie der Boden aussieht. Deswegen wird eine Bodenprobe genommen. Auf hart gefrorenem Boden, das ist gar kein Vergnügen. Herr Nagel hat jetzt eine lange Eisenstange mitgenommen, die ist innen hohl, und einen großen, starken Vorschlagshammer. Und damit geht's jetzt los. Ja, jetzt wird dieser Eisenstab in den Boden geschlagen mit aller Kraft, in den festgefrorenen Boden, aber es funktioniert.
Um das Ganze erstmal wieder aus dem Boden zu drehen.
Ah ja, genau, jetzt hat er zwei Stangen noch rangesetzt und kurbelt diese Messstange wieder heraus aus dem Boden. Und
möglichst einen geraden Rücken behalten.
Ja, in dieser hohlen Röhre wird jetzt die Bodenprobe hoffentlich drin sein. Ja, man sieht ihn, den Waldboden. Braun, alte, vergangene, vergammelte Blätter drin. Also wie sieht man sich den Waldboden vorstellt. Also ich sehe hier feuchten Lehm, also dieser Boden kann im oberen Bereich jedenfalls gut Wasser speichern. Unten, so ist es ziemlich steinig, relativ trocken, da ist dann wenig Wasserspeicherkapazität, sagt der Wissenschaftler. Genau. Aber für die Wurzeln unseres Baumes ist das hier ganz gut, oder?
Für die Wurzeln unseres Baumes ist es bisher hier sehr gut, weil die Nährstoffversorgung aus dem Kalkstein resultiert, die hervorragend ist. Und bisher auch die Niederschläge im Sommer durchaus ausreichen, um den Baum gut zu versorgen.
Denn die großen Wachstumstreiber sind natürlich die Wasserversorgung für die Bäume und die Temperatur. Und wenn beides zusammenkommt, höhere Temperaturen und guter Wasserstandort, dann wachsen sie weiter in die Höhe, ne?
Das würde ich so generell nicht sagen. Ich sagte gerade, die Nährstoffversorgung ist sehr gut. Allerdings sind diese Böden von der Wasserversorgung im Sommer nicht unproblematisch, weil die Schicht Boden, die sich über den Steinen befindet, hier relativ dünn ist und die Steine, also der etwas verwitterte Kalkstein, nicht so viel Wasser speichern kann.
Ach so, also das bedeutet, dass wenn die Niederschläge im Sommer nachlassen, was ja die Klimamodelle sagen, und im Winter zunehmen, das gar nicht so gut ist für die Bäume.
Das könnte für die Bäume hier an dieser Stelle gewisse Probleme mit sich bringen.
So, unseren Baum haben wir nun gemessen, aber hier sind noch 200 bis 300 Bäume, die noch gemessen werden müssen. Wir müssen uns warme Gedanken machen, denn es ist ganz schön kalt. Also stapfen wir mal fleißig weiter hier durchs Unterholz.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Jens Wellhöner informierte über die Auswirkungen des Klimawandels auf Bäume. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Aino Löwenmark. Die CD mit dem Titel Human erschien bei Traumton. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.